Im ersten Teil unserer Folge habe ich mit Professor Fabio Hughes und Dr. Julia Kahlenz über das Thema Lungentransplantation bei Kleinkindern gesprochen. Das sind hochkomplexe Eingriffe, die das ganze Leben eines kleinen Menschen beeinflussen. Manchmal ist der Ausgang eines Eingriffs so ungewiss, dass Eltern sich gegen die Operation ihres Kindes entscheiden. Oft bedeutet das, die gemeinsame Zeit als Familie schrumpft auf Monate, Wochen, vielleicht nur Tage. Wie geht man als Mediziner und Pflegeperson damit um? Und was bedeutet hier auch der Begriff Hoffnung? Und was kommt eigentlich nach so einer großen Operation? Das hört ihr jetzt im zweiten Teil.
Fast 4000 Studierende, mehr als 10.000 Beschäftigte, jeden Tag Tausende von PatientInnen. Die Medizinische Hochschule Hannover ist eine kleine Stadt in der Stadt. Wie funktioniert das Zusammenspiel auf dem Campus? Inside MHH nimmt euch mit zu dem Ort, an dem die Medizin zu Hause ist.
Ich glaube, Fabio, das darf man sagen, du hast auch Familie. Und natürlich, ihr seid professionell, klar, ne? Hat man Respekt, mehr Respekt, ich will nicht sagen vor dem Leben, aber auch vor Entscheidung, dass man das eben auch tolerieren muss, dass diese Medizin auch als Maximalversorger der MHH, auch als ein hochprofessionelles Zentrum, dass man dann irgendwann die Hände zurücknehmen muss und sagen, wir akzeptieren das. Es gehört eben leider dazu, dass man auch stirbt oder der Tod gehört dann dazu.
Wahrscheinlich als Chirurgen, wir sind ein bisschen mehr direkt, wenn wir mal sprechen. Und klar, die Tod ist leider eine der seltenen, aber große Komplikationen nach einer Transplantation. Und in den letzten Jahren ist deutlich weniger geworden, aber ist immer um die Ecke, kann immer was passieren. Und wichtig ist, dass die Angehörigen das natürlich wissen, weil es gibt, ich glaube, eine gewisse Erwartung von diesen Operationen oder von der Transplantation. Man erwartet sich, dass das Überleben. Allerdings ist in manchen Fällen nicht der Fall.
Aber hast du sowas schon erlebt, dass man denkt, das geht jetzt hier gerade nicht gut oder da ist eigentlich die Chance gering und dann, ja, Julia, wie du es gesagt hast, ist dieses Wunder, dieser Wunderbrunnenkind.
Ja, klar. Also bei Kindern, die haben ein großes Erholungspotenzial. Ne? Man sieht eventuell in die ersten Tage nach der Transplantation, mein Gott, die brauchen diese kleine Herz-Lunge-Maschine, die liegen mit dem Tubus, mit diese ECMO nennen sich, mit der Thorax-Drainage. Dann merke ich, oh mein Gott, das wird nicht besser und das wird nicht besser. Aber dann irgendwann plötzlich, nicht plötzlich, also schon eine gewisse Phase, aber man merkt, dass dann das wird besser, da kann man diese kleine Herz-Lunge-Maschine ziehen, also explantieren. Und dann wirklich, man kriegt mal ein Video oder eine Foto auch 2-3 Monate später. Man denkt, oh mein Gott, also ich meine, kurz nach der Transplantation hatte ich wahrscheinlich wirklich nie gewettet, dass so war. Also man kriegt wirklich, und in dem Moment man denkt, okay, gut, vielen Dank, das ist so gelaufen. Und das macht auch maximal zufrieden, sowas zu sehen, weil das ist Freude am Ende, weil du siehst mal diese Kinder, die vorher nicht spazieren könnten oder nicht richtig atmen könnten, die spielen, die laufen, ne? Also das ist wirklich schon Freude.
Du hattest das gerade angesprochen. Worüber wir vielleicht noch reden müssen, ist, dass die Arbeit, die ihr in der MHH macht, am akut kranken Kind oder auch an einem geplanten Operation ist das eine. Das andere ist natürlich, dass deine Arbeit in der Kinderklinik mit den Kolleginnen und Kollegen, nicht nur mit dem medizinischen Personal, sondern mit den Pflegekräften, mit den Personen, die dort in der Pflege arbeiten, mit den Personen, die sich vielleicht auch psychologisch um Patientinnen und deren Angehörigen und Zugehörige kümmern, ist ja dann eigentlich das, was dann immer so salopp als Reha bezeichnet wird. Du hattest schon angedeutet, das ist eigentlich etwas, wo man eigentlich sagen muss, auch liebe Eltern, das ist etwas, was ein Leben verändert. Es ist halt nicht wie beim Beinbruch wahrscheinlich. Man wächst zusammen und dann, ja, habe ich vielleicht als Kind nochmal die Erinnerung an den Gips, sondern es ist etwas, was durch Medikamenteneinnahme mich jeden Tag dran erinnert.
Ja.
Wie sieht das aus?
Ja, das ist, glaube ich, schon ein ganz großer Teil der Aufklärung, weil natürlich Eltern und auch die Kinder, je nachdem wie alt sie sind, die Älteren selber mit den Vorstellungen kommen, die Lunge wird ausgetauscht und dann geht's mir gut. Und wenn wir das zurechtrücken und sagen, du musst dann aber vielleicht am Anfang 18 Medikamente am Tag nehmen mit Wecker und zur richtigen Uhrzeit und nicht verschlafen und Party machen ist erstmal schwierig und das Risiko, sich anzustecken, gerade mit Atemwegsinfekten, mit der neuen Lunge in den Wintermonaten ist extrem hoch. Da muss man aufpassen. Das belastet, glaube ich, die älteren Kinder mehr als die Kleinen. Die Kleinen kennen das ja oft auch noch gar nicht anders und da übernehmen die Eltern natürlich ganz, ganz viel dieses Lebens. Aber auch das Wissen darum, wie lange lebe ich denn mit der neuen Lunge, weil man eben keine normale Lebenserwartung hat nach allem, was wir heute wissen. Das ist ja auch eine Info, die zumindest die Eltern und je nach Alter des Kindes später auch die Jugendlichen wissen müssen, worauf lasse ich mich denn da ein? Und es gibt tatsächlich, sollen alle Familien, die das können und dürfen, eine Reha, das sind ja dann meistens nur 4 Wochen in einer Klinik machen, um nochmal auf das Leben zu Hause gut vorbereitet zu werden. Aber die Nachsorge bei uns, und das heißt eigentlich auch an der MHH, egal wo man wohnt, ambulant und stationär, bleibt ein Leben lang. Das heißt erst bei uns in der Kinderklinik und wenn man 18 wird, in der Erwachsenenklinik. Das heißt, man bleibt der MHH und auch unserem Behandlerteam ja sehr verbunden und ist auch so ein bisschen darauf angewiesen, das sagen wir auch in der Aufklärung, den Empfehlungen auch zu folgen. Das ist dann nicht so, man könnte dieses Medikament nehmen, sondern man muss dieses Medikament nehmen, wenn man mit der neuen Lunge überleben will.
Fabio, warum ist das eigentlich noch so? In der Medizin hat man das Gefühl, in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten so viele fantastische Dinge passiert. Und dann heißt es, ja, ihr könnt doch eine Lunge transplantieren. Warum muss ich immer noch so viele Medikamente nehmen? Warum sind immer noch Risiken so groß? Haben wir eine falsche Vorstellung davon, dass es eben nicht wie ein Automotor ist, eine Schraube, die ich irgendwo reinnehme und mache und dann geht das schon? Warum sind diese sogenannten Nebenwirkungen oder Maßnahmen, die sind immer noch teilweise so lebenseinschneidend?
Weil jede von uns anders ist und jede von uns hat die eigene Ausweis, immunologische Ausweis. Das heißt, wenn ich ein Organ bekomme von jemand anders, dieses Organ hat nicht, da kommt nicht von mir selbst. Das heißt, mein Körper erkennt das und versucht das abzustoßen, nennt sich das richtige Wort, Abstoßung. Und alles am Ende dreht sich um, diese Abstoßung zu vermeiden, deswegen diese wichtigen Tabletten, die Immunosuppressiva. Allerdings, das ist immer ziemlich schwierig, die komplette Immunsystem auszuschalten. Und das ist auch nicht gewünscht, weil unser Immunsystem muss auch zum Beispiel noch Kraft haben, gegen die Infektionen zu kommen. Und genau bei der Lunge ist in Kontakt mit der Außenwelt. Das ist das einzige Organ, das Herz liegt im Thorax, die Niere und Leber im Bauch. Ne? Die Lunge sind direkt Kontakt mit den Außenwelt. Das heißt, wenn auch ich im Winter einen Infekt bekomme, ja, also ich als transplantierte Kind oder Erwachsene einen Infekt bekomme, dann muss mein Immunsystem diesen Infekt bekämpfen. Okay? Allerdings, wenn das System den Infekt bekämpft, dann erkennt, dass auch die Lunge nicht von mir selbst ist. Das heißt, das ist zwei Reaktionen gegeneinander. Ich möchte den Infekt weg, aber ich möchte auch die Lunge retten.
Ja, und das ist natürlich etwas, was man im Zweifel dann nur mit Medikation machen kann. Es sei denn, man würde die Kinder halt in einen luftleeren oder in virenfreien, bakterienfreien Raum stecken. Und das ist natürlich so gar nicht möglich.
Ne? Hier muss man sagen, dass seit jetzt auch mittlerweile fast 40 Jahre die Medikamente für die Immunosuppression, die sind auch nicht viel geworden. Also wir kämpfen immer mit dieser... Also Standardmedikamente, die wichtigsten Medikamente.
Das ist kein Markt groß, ne?
Ja, also das ist die Forschung, wahrscheinlich muss man noch viel mehr machen. Diese Medikamente natürlich funktionieren, aber die haben tatsächlich auch Nebenwirkungen.
Wo ich dann wieder andere nehmen muss. Aber du hattest gerade was Wichtiges angesprochen. Es geht um Forschung. Wenn wir vielleicht da nochmal kurz drauf kommen, die Medizinische Hochschule ist ja nicht irgendein Krankenhaus, sondern es ist natürlich auch ein Lehrkrankenhaus, eine Hochschule, eine Universität. Wenn wir mal in den internationalen Markt gucken, ihr seid verknüpft, nicht nur über Eurotransplant, sondern natürlich auch mit anderen Standorten. wir haben gehört, oder ihr hattet das gesagt, so viele gibt es da, glaube ich, auf der Welt nicht. Wie sieht denn die Forschung aus?
Genau, wir haben verschiedene Forschungsbereiche. Was betrifft die Transplantation, ist zum Beispiel die Suche nach einer Toleranz der Organe. Also das heißt, es gibt Immunzellen in unserem Körper, die nicht das Organ angreifen, sonst die regeln und die beeinflussen die böse Zelle, die das Organ angreifen möchte. Das sind die sogenannten Regulatory Cells. Und das versucht nicht nur für die Lungentransplantation, sondern auch für die Lebertransplantation, diese Zellen zu stimulieren, sodass die sogenannte Toleranz größer wird.
Nichtsdestotrotz kann man ja sagen, dass in dem Bereich, über den wir sprechen, nämlich Lungentransplantation, nicht nur bei Erwachsenen, sondern immer bei Kindern und Kleinstkindern und Säuglingen, da gehört die MAH zu den führenden Zentren weltweit. Welche Faktoren tragen denn, wir haben da schon einige angesprochen, aber aus eurer Meinung dazu bei, dass die MAH international so gut dasteht, was das angeht?
Also wie gesagt, wir sehen das einzige Zentrum für Deutschland und innerhalb auch bei Eurotransplant. Und Eurotransplant, die sind wahrscheinlich, das ist ein, also wenn wir summieren alle die Länder, wir kommen schon bei 130 Millionen Einwohner, ist die MAH das größte Transplantationszentrum, also für Kinder. In andere Länder, ich kenne also Österreich, Slowenien, Kroatien, Ungarn, die haben kein Programm für Kinderlungentransplantation. Ich glaube, in Niederlande ja, in Gröningen und auch in Belgien Löwen. Aber ansonsten, das ist nur Hannover.
Von wie vielen Fällen sprechen wir denn eigentlich, um das nochmal so in Relevanz zu setzen, wo die MAH da steht? Gibt es da einen Score, wo man sagen kann, das ist eigentlich so eine Gruppe von möglichen Fällen welt- oder europaweit, die es gibt?
Ich glaube, wir haben schon Zahlen, wie viele Kinderlungen weltweit pro Jahr transplantiert werden. Das sind unter 100, also weltweit. Und das ist fast alles in Nordamerika und in Europa, selten in anderen Ländern. Und das sind über 40 Zentren, an denen diese OPs stattfinden. Das heißt, daran sieht man schon, dass die meisten Krankenhäuser zwischen 0 und 3 oder 4 Transplantationen bei Kindern pro Jahr machen und es wenig Häuser gibt, die mehr als 5 machen. Und bei uns gibt es eben mal Jahre, in denen wir zwischen 8 und ich glaube 14 war bei uns die allerhöchste Zahl. Das heißt, diese geringen Zahlen sind eigentlich dann schon groß. Und nur durch die Erfahrung lernt man ja auch, oder es gibt auch gute Daten dazu, dass prinzipiell das, wie es den Patienten geht, also wie das Outcome ist, schon besser ist, wenn man in einem Zentrum betreut ist, wo mit diesen wenigen Fällen wenigstens ein bisschen Erfahrung gesammelt wird. Und ich glaube, warum die MHH, ist glaube ich schon, weil da einfach Transplantationsmedizin ja auch gewachsen ist und glaube ich auch durch einzelne Pioniere einfach angestrebt wurde. Und wenn wir hier über die Säuglinge reden, heißt das ja auch, irgendwann hat jemand gesagt, wir haben jetzt immer Kinder über 5 und 6 Jahre transplantiert. Jetzt transplantieren wir mal ein Kind, was 2 Jahre alt ist und 10 Kilo wiegt. Und 2 oder 3 Jahre später, bei uns wurde 2018 das erste Säuglingskind, also unter einem Jahr transplantiert. Wir trauen uns jetzt mal, ein Baby zu transplantieren, was 4 Kilo wiegt. Und so wurde sich ja auch von chirurgischer Seite und von unserer Seite ein bisschen an diese kleinen Kinder herangearbeitet. Das hat ja keiner gesagt, wir haben jetzt immer nur Menschen über 20 gemacht und jetzt kommt ein Säugling. Das heißt, das ist ja auch ein Entwicklungsprozess.
Genau. Also das ist jetzt nicht, ich hatte vorhin dieses Wort des Wunders so ein bisschen benutzt, da Fabio hat man gesehen. Wie man das auch nimmt. Aber am Ende des Tages ist das natürlich überwachtes Operieren, ist das wissenschaftlich methodisch Operieren. Natürlich ist das immer noch eine Grauzone, das muss man ganz klar sagen. Aber um das hier klarzustellen, hier werden keine Versuche mit irgendwelchen kleinen Kindern gemacht,
nein,
um zu gucken.
Nein, egal,
was dabei rauskommt, sondern es ist, wie du das gesagt hast, Julia, einfach auch ein Prozess, der sich entwickelt hat, der sich über lange Jahre entwickelt hat. Und wenn man die Zahlen, die du gerade genannt hast, nimmt, dann kann man ja wirklich sagen, gehört die MAH wirklich zu den Top-Hochschulen, zu den Top-Krankenhäusern, wenn es darum geht. Eine Sache wäre aber nochmal wichtig. Wenn das jetzt hier jemand hört, dann kann man nicht bei euch einfach anrufen und sagen, hier, ich glaube mit meinem Kind, ich komme jetzt mal morgen vorbei, sondern Fabio, es ist so, wie du es auch gesagt hast, es gibt da ganz klare Prozesse, die man einzuhalten hat und die eben auch eingehalten werden. Und oftmals werden ja auch dann Kinder und besonders die kleinsten Kinder auch an euch überwiesen.
Genau, also normalerweise erfolgt die Kontaktaufnahme über die behandelnden Ärzte. Es ist sehr selten, aber es kommt vor, dass Eltern uns mal kontaktieren, weil sie sagen, wir liegen in Krankenhaus XY. Hier hat schon mal jemand gesagt, man kann mein Kind nicht transplantieren. Geht das nicht doch? Also das kommt auch vor, aber normalerweise fordern wir dann alle medizinischen Unterlagen, also alle Röntgenbilder, CT-Bilder, Laborwerte, Arztbriefe, alles von diesem Patienten an und machen uns erstmal ein Bild auf dem Papier. Und es gibt eben auch Patienten, wo wir aus ärztlicher Sicht sagen, eine Transplantation ist gar nicht möglich oder ist nicht sinnvoll. Das müssen wir leider ablehnen. Und alle anderen Patienten versuchen wir eben bei uns dann an der Klinik aufzunehmen, was voraussetzt, dass es dafür dieses Bett gibt. Und dann lernen wir die Familien und das Kind kennen, machen ganz viele spezialisierte Untersuchungen, klären die Familien auf, um dann gemeinsam zu entscheiden, kann man so eine Listung machen. Und das geht eben auch nicht in einem Tag. Und deswegen ist auch so wichtig, dass wir die Kinder nicht erst kennenlernen, wenn man das Gefühl hat, dieses Kind ist todkrank, man hat jetzt keine 3 Tage mehr Zeit. Das ist leider einfach zu spät dafür.
Und ein weiterer limitierender Faktor sind neben Faktoren wie Pflegepersonal, also Personalmangel, ja auch, dass es ja nicht immer das passende Organ gibt. Das ist für einen Erwachsenen bestimmt schon schlimm. Du hattest schon darüber gesprochen, man steht auf einmal auf einer Warteliste, eine imaginäre Uhr fängt an zu ticken, ob man das will oder nicht. Nun kann man sagen, wir haben das gehört, Nieren gibt es vielleicht noch ein bisschen mehr, auch Herzen von Erwachsenen auch mehr, aber du hattest das eingangs auch gesagt, ich hatte dir die Frage gestellt, bei einem Säugling bedeutet das, ein anderer Säugling ist gestorben. Nichtsdestotrotz, wenn wir mal generell gucken, was das Thema Organspende angeht, da gibt es ja mittlerweile durchaus auch gesellschaftliche und politische Versuche, die Bereitschaft, Organe spenden zu wollen, zumindest durch eine Aussage, durch einen Ausweis, den es gibt, oder vielleicht spätere Gesetzgebung, die eine Aussage, ähnlich wie das in anderen Ländern ist, ich muss widersprechen, gibt. Wie ist da eure Einsicht? Verzweifelt man manchmal, dass es doch scheinbar so wenig gibt?
Also mit den Kindern, wie gesagt, ist ein bisschen kann man nicht gut vorhersehen. Allerdings, wir haben auch Organe ein bisschen aus ganz Europa gekriegt. Wir haben, meiner Erinnerung nach, zum Beispiel aus Spanien, aus Murcia einmal, dann aus Italien, aus Litauen, aus Schweden, weil eventuell, wenn in diese Länder keinen Empfänger gibt, dann diese Organe, die werden angeboten in ganz Europa. Das heißt, das ist ein bisschen Puffer, ne? Dass eben in Deutschland weniger von diesen Organen gibt, dann kann man trotzdem von anderen Ländern das kompensieren.
Aber in Deutschland leben ja die meisten Menschen Europa und dann, wenn man das mal vergleicht, dann ist es das nicht manchmal schade. Also wir wollen hier jetzt niemanden aufrufen. Jeder Mensch wird Gründe haben, warum er sich erklärt, Organspender zu werden. Es wird genauso viele Gründe geben, warum man das nicht tun will. Manchmal hat man aber das Gefühl, dass jenseits der Rationalität da eben auch so Mythen im Umlauf sind, was Organspenden angeht. Aber nochmal zu sagen, jeder, der sich bereit erklärt oder auch zum Beispiel sagt, ich möchte keine Organe spenden, das ist ja dann immerhin eine Aussage. Es gibt hier ganz, ganz klare Regeln, wie mit Organen verfahren wird. Das ist kein Glücksspiel, da tauscht sich auch kein anderer Arzt aus, Fabio. Du könntest nicht jetzt einfach irgendwo anrufen und sagen, nein, das ist ganz, ganz klar strukturiert. Würdest du dir, Julia, aber trotzdem wünschen, dass es vielleicht eine höhere Bereitschaft gäbe, sich zumindest mit diesem Thema der Organspende mehr auseinanderzusetzen?
Ja, auf jeden Fall. Und wir haben tatsächlich vor allem Patienten, die transplantiert sind, die sich in diesem Bereich enorm engagieren, also dann eher junge Erwachsene, die vielleicht erlebt haben, wie für sie eine lange Wartezeit, wie belastend das war, denen dieses Thema also auch wortwörtlich nahe liegt. Und man muss natürlich sagen, bei den Organspendern unter 18 entscheiden es ja am Ende die Eltern. Also da wird es ja eine Widerspruchsregelung nicht geben, aber das sagen wir unseren Familien in der Aufklärung immer. Sind sie selber bereit, Organspender zu sein? Also wir sprechen das an, sie warten auf ein neues Organ für ihr Kind. Wie ist das denn bei Ihnen in der Familie? Ohne dass das aneinander gekoppelt ist, diese Entscheidung, aber es sollte wenigstens bewusst sein. Und man muss sich schon sagen, Gott sei Dank ist Deutschland Teil von Eurotransplant, denn wenn wir nur innerhalb unseres eigenen Landes transplantieren würden, was ja in manchen anderen Ländern so ist, dass die eigentlich nur im eigenen Staatsgebiet nach Organen gucken, dann würden sich Menschen auf der Warteliste in Deutschland wahrscheinlich umgucken, weil die Wartezeiten nochmal explodieren würden.
Also eigentlich auch ein Appell ist, zumindest zu prüfen, sich zumindest mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Du hast aber gerade noch was ganz Wichtiges angesprochen. Ihr begleitet Menschen nicht eine Woche, nicht zwei Wochen, auch nicht einen Monat, sondern es kann sein, dass man Menschen, transplantierte Menschen, die hoffen, ein Organ zu bekommen und ihre Familien manchmal über Jahre. Ich könnte mir vorstellen, dass da viele schöne Momente gibt. Ich kann mir vorstellen, es gibt da viele Momente, wo man Krisen moderieren muss, wo es nicht so gut ist. Aber das ist ja auch nochmal ein Unterschied zur Medizin bei Erwachsenen. Das hört sich jetzt ein bisschen salopp an, aber auch das ist ja nochmal ein Unterschied eurer, deiner Arbeit, auch vielleicht deiner, Fabio, zu Erwachsenen, die dann bei vielleicht einem Herzklappenersatz rausgehen, dann machen ihre Reha, dann hört man vielleicht nochmal was oder man kriegt einen Herzschrittmacher, dann kommt man nach 10 Jahren, die Batterie muss gewechselt werden. Aber diese erwachsenen Personen sind erstmal weg vom Radar. Bei jungen Patientinnen ist das ganz anders.
Ja. Und das ist eigentlich auch das Schöne an der Arbeit. Das geht natürlich erstmal primär allen Kinderärzten so. Die meisten Kinderärzte begleiten ja Patienten lange. Aber auch bei uns in einer, wir sind ja auch eine Akutklinik. Das heißt, wir behandeln ja auch ein Kind mit einer Lungenentzündung, das gesund wird, nach Hause geht, noch einmal in die Sprechstunde kommt, was wir nicht mehr sehen. Und das ist natürlich was anderes als ein transplantiertes Kind, was wir vielleicht mit 2, 3, 4, 5 Jahren kennengelernt haben und von dem wir dann das Bild zur Einschulung und zum Schulabschluss und vom Sportfest und vom Urlaub mit dem ersten Bergsteigen oder so bekommen. Also das ist eben schon das Tolle an der Arbeit, dass wir die Patienten alle bei uns die ganzen Jahre nachsorgen und eben auch durch viele Höhen und Tiefen begleiten. Manchmal aber eben auch, wenn die vor dem 18. Geburtstag aus irgendeinem Grund versterben, ja auch dabei begleiten die Familien. Aber das ist natürlich die absolute Minderheit zum Glück. Das heißt, diese schönen Momente überwiegen da auf jeden Fall.
Gibt dir das und den Kolleginnen und Kollegen, ich könnte mir vorstellen, man spricht dann auch mal bei einer Tasse Kaffee darüber, ohne sich da jetzt zu sehr zu öffnen, ist das auch manchmal etwas, was einem Kraft gibt in einem Alltag, der ja wirklich auch stressig ist, der auch emotional Stress sein kann, der aber natürlich auch große Herausforderungen macht. Gibt das dann aber auch Kraft, wenn man so eine Postkarte kriegt oder so ein Foto, wo
ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oder eben auch, dass man sagen kann, jemand hatte gerade jetzt eine akut schwere Phase und hat die gut überstanden und man hört nochmal von der Familie, jetzt geht aber alles wieder gut. Oder ich erzähle meinem Kollegen, ich habe heute XY in der Ambulanz gesehen und der oder die macht jetzt das und das. Uns besuchen oft ehemalige Patienten, also die eigentlich schon in der Erwachsenenklinik betreut werden und jetzt Anfang 20 sind, die dann mal in der Kinderklinik Hallo sagen kommen, was natürlich auch toll ist zu hören, was die dann so machen und wie es denen so geht. Das ist sicherlich was, was ganz viel Kraft gibt.
Und das liegt natürlich auch daran, dass ihr stellvertretend, ihr beiden jetzt für die vielen, vielen Mitarbeitenden, die da eben auch engagiert sind, ja einen tollen Job macht. Fabio, wie geht dir das? Siehst du das ähnlich wie Julia?
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, den Kollegen oder Julia selbst oder den Kollegen von Julia, Herr Schwerk, schickt mich auch ab und zu Fotos oder wir gucken zusammen Videos von Patienten, die wir transplantiert haben, die die Familie schicken. Und das ist wirklich, ich sage, Mensch, da haben wir wirklich was Gutes getan, ne? Weil man hat das Kind vor der Transplantation gesehen, krank im Bett und danach wirklich am Spielen. Also das ist schon eine, das ist auch bei Erwachsenen so, für die erwachsenen Patienten. Da zum Beispiel in meinem Fall, ich sehe häufiger diese Patienten auch nach der Transplantation, deswegen das Verhältnis ein bisschen anders, aber bei Kindern ist wirklich besonders.
Fabio, vielleicht noch an dich die Frage, bevor wir diesen Podcast gestartet sind. Normalerweise macht man die Handys aus. Du hast gesagt, nee, ich kann das nicht machen, weil auch jetzt könnte eigentlich jederzeit das Telefon klingeln. Ist das schon etwas, das muss man ja wollen? Ne? Also du könntest ja auch vielleicht etwas anders machen. Ist denn diese Belohnung, diese Art, auch diese vielleicht dieser Reiz, den das ausmacht, etwas, wo du schon sagst, das ist schon, Traumberuf hört sich immer so, ach, wie soll ich das ausdrücken? Man entwickelt sich ja auch. Ne? Also war das aber immer schon so, dass du diesen Drang hattest, das sowas zu machen?
Ja, also ist schwierig zu antworten am Ende, weil klar, das ist auch mein Programm. Und ich möchte, dass alles gut geht und dass ich möchte, dass klar, so viele Patienten zufrieden machen wie möglich. Ja, das ist, ich sage nicht, das ist nur mein Job, aber das ist, es ist schwierig zu beschreiben. Ja, klar, dass ich, das ist mein Ziel, das ist der Grund, warum da bin, warum ich diesen Job mache.
Ja, wie geht dir das? Du hast dein Handy wahrscheinlich nicht Tag und Nacht an. Auch du, Fabio, wirst es also natürlich auch ausschalten irgendwann.
Also die, klar, also Transplantationen, Erwachsene oder Kinder ist schon besonders. Wir sind schon Patienten, die besondere Bedürfnisse haben. Und man muss schon erreichbar sein. Auch zum Beispiel, es gibt einen Kollegen auf Station, er visitiert das Kind oder den Patienten und er hat ein Problem, er weiß nicht, wie diese Probleme lösen. Deswegen er ruft Kollegen, die Erfahrung haben. Und es ist wichtig, weil wenn dieses Problem nicht gelöst wird, ja, dieses Problem bleibt, da kann passieren, dass zwei Tage später der Patient kriegt ein größeres Problem.
Das kann ich nicht verschieben.
Deswegen es ist immer wichtig, diese Zuständigkeit und diese Erreichbarkeit. Einmal, dass ich einen Patienten transplantiert habe, dann bin ich für diesen Patienten zuständig. Das ist meine Verantwortlichkeit. Okay? Wenn der Patient ein Problem hat, ich kann mal einmal nicht erreichbar sein oder jetzt, warum den Telefon klingelt 100 Mal pro Tag und ich habe keinen Dienst. Aber rein theoretisch, das ist keine Entschuldigung. Man muss schon eine Zuständigkeit und Zuverlässigkeit für die Patienten haben, ja, weil nur so funktioniert.
Julia, wie geht dir das, wenn du so letzte Worte, wenn du so einen Wunsch nochmal hast oder sagen kannst, hier, was ist so eine Take-Away-Message, die man sagen könnte? Ja, was wäre das?
Also ich glaube, wir haben jetzt über ganz viele verschiedene Themen geredet. Ich glaube, bezogen auf jetzt das Thema Transplantation von kleinen Kindern ist es, glaube ich, wichtig, dass das auch bei uns ein Bereich ist, der relativ neu ist, wo es also wichtig ist, dass wir Erfahrungen sammeln und das auch auswerten können auf vielen Ebenen, damit man für die Patienten eben dazulernt. Und dass das, glaube ich, ein Bereich ist, wo sich sehr, sehr viel tun kann in den nächsten Jahren, weil wir eben durch genetische Untersuchungen einfach mehr Möglichkeiten haben, diesen Kindern zu helfen. Und dass aber dieses Jenseits des Ärztlichen, was wir jetzt hier erzählen, ist ganz, ganz wichtig ist, diese anderen Disziplinen, die dafür wichtig sind, gut zu honorieren. Und das heißt am Ende ja auch zu bezahlen und wertzuschätzen und gut auszubilden. Und eben klarzustellen, dass auch ein Physiotherapeut oder eine Intensivpflegekraft, die an der MAH arbeitet, ganz andere Dinge betreut als eine Intensivpflegekraft in einem kleinen Kreiskrankenhaus. Und die aber erstmal vorgesehen ja vielleicht das Gleiche verdienen. Und ich glaube, das ist etwas, was an anderen Stellen bewusst sein muss, dass man da vielleicht etwas ändern muss, wenn man solche Medizin weitermachen und voranbringen möchte.
Das heißt, natürlich, du hast gerade über das Thema Geld gesprochen. Ein Thema, was wir schon angeschnitten haben, ist natürlich die ganze Peripherie. Das sind manchmal auch Menschen, die ehrenamtlich arbeiten. Das heißt, da kann man bestimmt auch mal gucken, ob man vielleicht mal eine Spende nutzen kann. Da verlinken wir vielleicht mal und gucken mal, welche Organisationen das sind, wenn jemand das jetzt hört und sagt, Mensch, wie kann ich da unterstützen? Das andere ist aber durchaus, dass du sagst, ja, auch wenn das jetzt Medizinstudentinnen oder Studenten hören, wenn das junge Medizinerinnen und Mediziner hören, Pflegekräfte hören, dass man sich durchaus auch mit diesem Thema auch bei der MHH mal beschäftigen kann. Das heißt, wenn jemand Fragen hat, wenn jemand vielleicht Programme, die Fabio auch du machst oder die auch ihr begleitet, vielleicht noch nicht kennt, sich einfach auch mal, wenn das in diesem Alltag, den ihr ja nun habt, dann möglich ist, dann kann man sich aber auch gerne mal an euch wenden.
Das geht immer, genau. Also wir haben sehr oft Hospitanten aus allen Bereichen, also Ärzte aus anderen Kliniken, Ärzte aus dem Ausland, Menschen aus dem Pflegebereich, Studenten, die sich für den Bereich interessieren. Vielleicht jemand, der überlegt, an so eine Klinik wie zu uns zu wechseln, der vorher woanders gearbeitet hat. Also das ist, glaube ich, immer wertvoll, sich einfach das mal anzugucken. Und das bieten wir auch sehr niederschwellig an, dass man einfach mal mitlaufen kann, sich das anschauen kann, ob man nicht Lust hat, in diesem Bereich zu arbeiten.
Ja, auf jeden Fall.
Es ist schön zu hören, dass ihr, obwohl ihr so viel zu tun habt, obwohl das bestimmt auch immer Stress ist, dann immer ein offenes Ohr hat. Ich glaube, das ist ja etwas, was Medizin weltweit verbindet, ne? Diese Fachlichkeit, dass man sagt, Mensch, da schließe ich das nicht aus. Ich sage erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, Julia, dass du hier warst. Fabio, danke, dass du hier warst. Ich hoffe, dein Handy klingelt heute nicht mehr.
Mal hoffen wir.
Hoffen wir das. Und herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Eine gute Zeit. Danke. Ja.
Dankeschön.
Danke dir, bitte.
Puh, ich muss ehrlich sagen, das war eine schwere Folge. Und so großartiger fand ich es, mit wie viel Energie Dr. Julia Kahlenz und Professor Dr. Fabio Hughes meine Fragen beantwortet haben. Wenn ihr mehr über die vielen Menschen wissen wollt, die in der MHH für Organtransplantation zuständig sind, dann schaut doch einmal unter www.mhh.de vorbei. Wenn ihr konkrete Fragen zum Thema Organspende bei Kindern habt, dann könnt ihr euch informieren unter www.mhh.de/transplantationsambulanzen. Dort findet ihr alle Informationen. Wenn ihr selbst mehr zum Thema Organspende wissen möchtet, im Netz gibt es die Seite www.organspende-info.de. Bis zum nächsten Mal.